sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, die Gartenfreunde unter Ihnen werden erkennen, vielleicht noch gerade erkennen, was ich Ihnen mitgebracht habe. Es ist ein Kirschzweig. Er ist nicht mehr so ganz frisch, wie Sie sehen können, obwohl er eigentlich alles hatte, was er brauchte. Er stand einige Zeit bei uns in der Vase, hatte Wasser, Licht, Wärme. Eigentlich hätte es ihm gut gehen müssen. Ging es auch für einige Zeit. Aus den Knospen wurden Blüten und er hat einige Blätter getrieben. Aber nun ist die Blüte vorbei und es stellt sich die Frage, lohnt es sich zu warten, dass er Früchte trägt? Wie kaum. Wie sehr ich ihn auch düngen und pflegen würde, sein Schicksal als Zweig ist besiegelt. Abgetrennt vom Baum bringt er keine Frucht. Ich kann ihn nur noch wegwerfen. Einen sinnvollen Zweck wird er nicht mehr erfüllen. Jesus gebraucht ein ähnliches Bild, als er nach dem letzten gemeinsamen Mahl mit seinen Freunden den Weg zum Garten Gethsemane antritt. Den letzten gemeinsamen Weg vor seiner Kreuzigung. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 1 bis 11 und bitte dazu aufzustehen. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also öffne unsere Herzen und segne Reden und Hören deines Wortes und lass uns zu Tätern deines Wortes werden. Amen. In seinen Gleichnisreden greift Jesus Bilder auf, die den Menschen seiner Zeit aus ihrem Alltag vertraut sind. Er möchte ihnen damit das Reich Gottes anschaulich machen. Uns neuzeitlichen Hörern entgeht dabei leicht der alttestamentliche Hintergrund, den die Menschen seiner Zeit automatisch mithörten. Seine Ich-Bin-Worte bei ihnen Erinnerungen an Gottes Geschichte mit seinem Volk hervor. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann denken sie an das Manna in der Wüste. Ich bin der gute Hirte, lässt in ihnen den Psalm 23 aufleuchten. Und so ist es auch mit diesem Wort im Gleichnis vom Weinstock, dem alttestamentlichen Bild für Israel als Volk Gottes. Bevor wir aber dieses Gleichnis näher betrachten, möchte ich unseren Blick auf das Ziel lenken, mit dem Jesus es erzählt. Er sagt in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Es ist mir wichtig, das voranzustellen. Jesus will, dass wir vollkommene Freude haben. Denn seine Worte sind messerscharf und sie können uns bedrücken, wenn wir die Intention Jesu aus dem Blick verlieren. Jesus will uns nicht bedrücken. Er will uns herausfordern. Er will, dass wir zu einer klaren Entscheidung darüber kommen, wie unser Leben verlaufen soll. Seine Liebe will uns zur Freude führen. Dabei aber kommt seine Liebe nicht ohne Klarheit und manchmal wie hier nicht ohne Schärfe aus. Es gibt keine Abkürzung zur Freude. Nur wenn wir uns der harten Rede Jesu stellen, werden wir auch Anteil haben können an der verheißenen Freude. Ich möchte dieses Gleichnis unter drei Aspekten betrachten. Erstens, das Wesen des Weinstocks. Zweitens, das Wirken des Winzers. Und drittens, die Rolle der Reben. Das Erste, das Wesen des Weinstocks. Jesus bezeichnet sich hier als den wahren Weinstock. Das Alte Testament spricht an verschiedenen Stellen davon, wie Gott Israel als seinen Weinstock oder Weinberg gepflanzt, gehegt, umsorgt hat. Und wie dieser Weinstock aber ihm die Frucht schuldig geblieben ist, die Gott zu Recht von ihm erwartet hatte. Indem Jesus sich als den wahren Weinstock bezeichnet, stellt er sich dieser Geschichte enttäuschter Hoffnungen entgegen. Im semitischen Sprachraum, also der Sprachfamilie, in der Jesus geredet hat, klingt in dem Wort Wahrheit zugleich Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue mit an. Wenn Jesus sich den wahren Weinstock nennt, dann macht er deutlich, dass worin das Volk Israel in seiner Geschichte mit Gott versagt hat, das wird in Jesus erfüllt. Er ist gekommen, den Willen Gottes zu tun als der Beständige, der Zuverlässige, der Treue. Und nur wer zu ihm gehört, ist Teil der Pflanzung. Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Viermal bezeichnet er in seiner Rede Gott mit den Worten mein Vater. Woran wir als Christen uns gewöhnt haben, das ist für die jüdischen Hörer seiner Zeit eine unerhörte Anmaßung. Jesus meint hier keine allgemeine, diffuse Idee von der Vaterschaft Gottes, dass vielleicht alle irgendwie Gottes Kinder seien, sondern er spricht direkt und persönlich von Gott und sich und stellt sich somit seinen Jüngern ausdrücklich als der Sohn Gottes vor. Für die Juden ein ungeheuerlicher Gedanke. Denn im Begriff der Sohnschaft schwingt Gleichheit mit. Zugleich die Nachfolge in Hoheit, Erbschaft
es, dass der Vater verherrlicht werde. Sein Lebensauftrag ist, die Gebote des Vaters, den Willen des Vaters bis zum Schluss, bis zum Kreuz zu erfüllen. Er ist der Weinstock, der sich willig dem Winzer zur Beschneidung aussetzt, damit viel Frucht wachsen kann. Bei aller einzigartigen Liebe zwischen Gott, dem Vater und Jesus als seinem einzigen Sohn entsteht nie der Eindruck einer losen Kumpelei. Jesus lebt in dem Bewusstsein des Wortes aus Maleachi, wo Gott sagt, bin ich Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Denn schon Jesus, als der einzige Sohn Gottes, der in dieser Gleichheit mit dem Vater lebt, sich so dem Vater unterstellt, wie viel mehr wir. Jesus aber sagt nun nicht nur etwas über seine Bedeutung für das Volk Israel und seine Beziehung zu Gott aus, sondern indem er sich als den wahren Weinstock und uns als die Reben bezeichnet, stellt er klar, worauf es für uns ankommt. In ihm zu bleiben. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Sind wir nicht ständig damit beschäftigt, irgendetwas zu tun, irgendwo aktiv zu sein? Woher kommt denn für die Rebe Wasser, Nahrung, Halt, Kraft, der Impuls für Wachstum und Frucht? Ich erinnere an meinen Kirschzweig. Getrennt vom Baum kann er noch Blüten und Blätter hervorbringen. Aber dabei bleibt es. Irgendwann fängt er an, in der Vase zu stinken. Alles, was die Rebe benötigt, kann hier einzig und allein über den Weinstock zukommen. Abgetrennt von ihm bleibt der Rebe nur zu vertrocknen. Jesus ist der wahre Weinstock. Jesus bleibt. Und wer in ihm ist, der bleibt. Und nur wer in ihm ist. Ich komme zum Zweiten, das Wirken des Winzers. Jesus stellt uns Gott als den Winzer vor. Und wer die alttestamentlichen Bilder vom Weinstock oder Weinberg liest, der sieht, mit welch einer Sorgfalt und Fürsorge dieser Winzer zu Werk geht. Da ist nichts, was man seinem Handeln hinzufügen könnte. Genauso wird Gott uns die ganze Schrift hindurch vor Augen gemalt. Als der, der Fülle und Überfluss für uns will und gibt. Das gilt für die Schöpfung, wo es heißt, siehe, es war sehr gut. Es gilt für die Sendung Jesu, der sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und es gilt für die zukünftige Herrlichkeit, die uns in fantastischen Bildern vor Augen gemalt wird und mit den Worten vorgestellt, siehe, ich mache alles neu. Gott will die Fülle. Der Weg dorthin aber ist schmerzhaft. Wer einmal einen Weinberg im Frühjahr gesehen hat, der findet dort nicht viel Schönes. Ein paar Stöcke im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist kein Raum für Verschwendung. Jeder unnütze Trieb kostet den Weinstock Saft und Substanz, ohne zur Frucht zu werden. Fülle kann nur dort kommen, wo zuvor geschnitten wurde. Jesus sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Reinigen meint beim Winzer nichts anderes als beschneiden. Gottes Ziel mit unserem Leben ist Frucht. Sein Werkzeug dabei ist das Messer. Unfruchtbares, Untaugliches schneidet er ab. Fruchtbares schneidet er zurecht, damit es noch mehr Frucht bringt. Gott möchte ideale Bedingungen schaffen, damit sich die Bestimmung unseres Lebens erfüllt. Dazu aber bedarf es der Einschnitte. Sich selbst überlassen, verwildert der Weinstock. Gottes Einschnitte in unser Leben dienen dazu, dem fruchtlosen Wildwuchs zu wehren. Diese Einschnitte aber erfahren wir oft als sehr schmerzhaft. Es sind die Zeiten, in denen uns die Frage umdrängt, warum und wie lange. Und doch sind es gerade diese Zeiten, die rückblickend für uns geistlich und persönlich die wertvollsten sind. In den Worten des alten Kirchenliedes, wo es heißt, Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelwache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Es geht nicht um zerstörerisches Herumschnippeln am Weinstock. Gott weiß sehr wohl, wann und wo er schneiden muss, damit es zu unserem Besten dient. Der Winzer wird seinen Weinstock nicht zerstören. Wenn er schneidet, weiß er, was er tut. Und er tut es so, wie es richtig und nötig ist. Wie viel mehr gilt dies für Gott als den himmlischen Winzer? Vielleicht erleben Sie gerade solch eine Zeit des schmerzlichen Beschnittenwerdens. In aller Not, durch die Sie dabei gehen, dürfen Sie wissen, dass es die gute und kundige Hand des liebenden Vaters ist, die das Winzermesser führt. Wie Georg Neumark schreibt in seinem Lied, denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Kommen wir zum dritten, die Rolle der Rebe. Auf drei Dinge, die Jesus seinen Jüngern sagt, möchte ich unser Augenmerk lenken. Das erste, Frucht statt Blattwerk. In unserer Gesellschaft ist der äußere Eindruck oft wichtiger als die Substanz. Man schreibt sich seinen Lebenslauf zurecht und formuliert seine Arbeits- und Bewerbungszeugnisse selbst. Positives wird konstruiert, Fehler werden verschwiegen. Hauptsache, es merkt keiner. Nur nicht erwischen lassen ist die Devise. Damit kommen wir vielleicht vor Menschen eine Zeit lang durch. Gott aber sucht Frucht statt Blattwerk. Und er weiß sehr wohl zwischen beidem zu unterscheiden. Aus dem vielen, was die Bibel über Frucht sagt, möchte ich nur zwei Bibelstellen herausgreifen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Paulus zählt hier lauter innere Werte auf. Nicht großartige Leistungen, Erfolge oder Ergebnisse, sondern eine Prägung unseres Wesens nach dem Herzen Gottes ist gemeint. Und Jesus unterstreicht dies in seinem Wort in der Bergpredigt: An ihre sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Es werden viele zu mir kommen an jenem Tage und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Erfolgreich, aber fruchtlos. Weil sie bei aller frommen Aktivität nicht Gottes Willen getan haben. Jesus sieht nicht auf unsere Statistiken oder eindrucksvollen Projekte. Er sieht ins Herz. Er sieht, ob wir im tiefsten Inneren unseres Wesens geprägt sind vom Wesen und Wirken seines Geistes und von der Liebe dazu, seinen Willen zu suchen und zu tun. Das ist die Frucht, die er zuallererst in unserem Leben sucht. Um diese Frucht zu bringen, müssen wir das Zweite beachten, was Jesus seinen Jüngern sagt. Bleiben statt Aktivität. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können eine Menge Aktivität entfalten, aber wir können nichts von Ewigkeitswert vollbringen. Bleibende Frucht wächst nur aus dem Bleiben im Weinstock. Und dabei geht es nicht um ein krampfhaftes Bemühen, so als müssten wir uns von außen an einem fahrenden Zug festklammern. Bleiben ist der natürliche Zustand der Rebe im Weinstock. Es geht darum, den Lebenssaft Jesu durch unsere Adern fließen zu lassen. Jesus nennt uns hierzu als Weg, sein Wort, seine Gebote und das Gebet. Es geht darum, auf ihn zu hören, ihm zu gehorchen und das vertraute Zwiegespräch mit Jesus einzugehen. Merkwürdig nur, dass uns genau dies so oft so schwer fällt. Wir haben alle Zeit der Welt für Arbeit, Hobby und Medien. Bei den Jüngeren ist es das Internet, bei den Älteren die Zeitung oder die Sportschau, je nach Interessenslage. Konzentrierte, innige Begegnung bedarf der ungeteilten Zuwendung. Nur wenn wir es lernen, Ablenkungen auszuschalten, kann Beziehung wachsen. Wenn wir ständig aneinander vorbeihetzen, müssen wir uns nicht wundern, wenn sich keine Beziehung vollzieht. Das gilt für die Begegnung mit Gott nicht weniger als für die Begegnung mit Menschen. Es ist diese Tendenz, der Begegnung mit Gott zu entfliehen, welche die Bibel als Sünde bezeichnet. Es geht nicht zunächst um eine moralische Kategorie, sondern es geht um unser Bestreben, autark und autonom zu sein, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und oft genug lebe auch ich als Christ so, als gäbe es Gott nicht. Luther nannte dies nicht wollen, dass Gott Gott ist. Oder in einem anderen Ausdruck spricht er von dem in sich selbst verkrümmten Menschen. Ist Jesus unsere Lebensmitte? Oder sind wir in uns selbst verkrümmt? Diese Frage betrifft auch unsere frommen und frommen ernsten Aktivitäten, wie das Beispiel vorhin aus der Bergpredigt zeigt, würde sich denn in meinem Leben etwas ändern? Würde es in unserer Gemeinde auffallen, wenn Gott nicht wäre? Oder würde ich meinen Alltag, würden wir unseren Betrieb genau so weiterführen können? Wenn es nicht auffällt, wird es höchste Zeit, innezuhalten, zu hören, dass Jesus die Mitte wird. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt hier deutlich die Konsequenzen. Entweder wir sind in ihm und beziehen aus ihm heraus unsere Kraft, gestalten unser Leben aus ihm heraus und bringen Frucht. Oder wir verlieren die Verbindung zu ihm, verdorren und taugen nur noch fürs Feuer. Das Holz des Weinstocks eignet sich nicht für Tischlerarbeit. Frucht oder Asche? Was soll am Ende meines Lebens stehen? Das Dritte, was Jesus seinen Jüngern sagt, ist Geschenk statt Leistung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Gott will, dass unser Leben gelingt. Er will, dass wir Frucht bringen und dass unser Leben Ewigkeitswert hat. Dazu schafft er nicht nur alle Voraussetzungen, sondern er schenkt auch noch das Gelingen. Jesus verheißt seinen Jüngern hier keine Wunscherfüllungsmaschine. Aber wenn wir in ihm bleiben und er in uns, wenn sein Wort in uns zur Geltung kommt und gehorsam wirkt, dann wird er uns mit dem beschenken, was wir brauchen. Er will, dass wir in der Fülle leben. Den Grund dafür nennt Jesus in dem Satz: Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt meiner Liebe. Gott spricht uns in Jesus seine Liebe zu, dir und mir. Es kann nichts Größeres geben, als vom Schöpfer des Universums geliebt zu sein. Darin liegt dein und mein Wert. Es gibt darauf eigentlich nur eine sinnvolle Antwort: diese Liebe anzunehmen und in ihr zu bleiben. Wer dies noch nicht für sich persönlich getan hat, den möchte ich einladen, sich Gottes Liebe gefallen zu lassen